Domradio Sternzeit.
Dass Papst Franziskus ein Flüchtlingsfreund ist, das ist nicht neu. Und jetzt hat er gerade erst wieder die Partei für Flüchtlinge ergriffen in seiner Botschaft zum katholischen Weltmigrantentag am 15. Januar. Und da prangert er speziell unseren oft so unmenschlichen Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen an. Statt soziale Integration oder sichere Rückführung zu fördern, werde oft nur versucht, ihre Einreise zu verhindern oder sie möglichst bald wieder in ihr Herkunftsland zu bringen, heißt es da. Und dann ruft Franziskus in seiner Botschaft dazu auf, jede mögliche Maßnahme zu ergreifen, um den minderjährigen Migranten Schutz und Verteidigung zu garantieren. Und zwei, die einen Flüchtlingsjungen mit offenen Armen aufgenommen haben, die sind heute unsere Gäste in der Sternzeit. Herzlich willkommen, Ulrike und Wolfgang.
Hallo.
Die beiden haben nämlich vor ungefähr einem Jahr einen damals 16-Jährigen aus Westafrika als Pflegesohn bei sich zu Hause aufgenommen. Seitdem lebt er mit ihnen in der Wohnung, teilt ihren Alltag. Das ist nicht immer einfach, trotzdem aber unterm Strich gut und richtig, sagen die beiden. Wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, Flüchtlingseltern zu werden, Flüchtlingspflegeeltern zu werden und wie dann alles gelaufen ist, das ist unser Thema heute in der Sternzeit mit dem Titel »In Vertretung sorgen«. Pflegeeltern für einen minderjährigen Flüchtling. Und wir starten gleich als nächstes in die Sendung mit unserem Sternzeit-Steckbrief. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter. Herzlich willkommen. Hier ist die Domradio Sternzeit und unsere Sternzeit-Gäste heute, Ulrike und Wolfgang, Flüchtlingspflegeeltern. Weil die beiden die Identität ihres Schützlings schützen wollen und müssen, nennen wir sie heute nur mit ihrem Vornamen. Jetzt stellen Sie sich ganz kurz selbst vor, und zwar in unserem Sternzeit-Steckbrief. Wie alt seid ihr?
43.
Und 63.
Was macht ihr beruflich?
Ich bin hauptsächlich Übersetzerin.
Und ich bin Fotograf.
Eure Hobbys?
Musik, Lesen, Wandern.
Ich weiß nicht. Fotografieren?
Die sogenannte Flüchtlingskrise hat mich
sensibilisiert, über Verantwortung nachzudenken.
Ja, das Gleiche denke ich auch, ja.
Pflegeeltern zu sein bedeutet?
Ja, diese Verantwortung zu tragen und auch sie nicht in Frage zu stellen und diese Sicherheit auch nach außen zu vermitteln.
Und nach innen viel nachzudenken über die Welt.
Ulrike und Wolfgang, Sie sind zu Gast in der Sternzeit, um von Ihrer Erfahrung als Pflegeeltern eines minderjährigen unbegleiteten Flüchtlings zu erzählen. Warum der eigentlich selbst nicht mit dabei ist, unter anderem darüber reden wir gleich weiter. Mohammed heißt eigentlich gar nicht Mohammed, aber weil er ein minderjähriger unbegleiteter Flüchtling ist, wollen wir hier seinen echten Namen nicht nennen, natürlich um seine Identität zu schützen. Und genau deshalb reden wir seine deutsche Pflegeeltern auch nur mit ihren Vornamen an, Ulrike und Wolfgang. Und natürlich fragen sich jetzt sicher viele Hörer, warum ist denn der Mohammed eigentlich nicht mitgekommen? Die Frage gebe ich weiter an euch.
Ja, warum ist er nicht mitgekommen? Also einmal ist Mohammed von sich aus ein eher ruhiger, zurückhaltender bis verschlossener Typ, der auch, was wir in dem Jahr festgestellt haben, glaube ich, nichts mehr hasst, als im Mittelpunkt zu stehen. Da ist er vielleicht auch noch ein bisschen auf der Flucht, also das merkt man auch so ein bisschen. Also da ist die Zurückhaltung sehr groß. Dann glauben wir inzwischen auch, dass er über so private Dinge oder so Sachen wie irgendwie, welche Erwartungen hast du oder was möchtest du und wie hat sich das erfüllt und so, gar nicht so gut sprechen kann, weil er das auch gar nicht gewohnt ist, weil er das früher auch, nehmen wir an, nicht getan hat. Es war halt alles immer Notwendigkeit und dann redet man nicht so viel über Befindlichkeiten. Ne, so. Und das Dritte ist auch noch, also das sagen auch alle, die von Amts wegen und so mit Flüchtlingsjungs, meistens sind es ja Jungs, irgendwie zu tun haben, die haben mit ihrem Duldungsstatus, den sie haben, auch häufig mal Angst, dass sie was Falsches sagen könnten. Mhm. Also so ganz offen und so, wie man sich das so vorstellt, dass sie da ganz authentisch reden, ist schwierig.
Außerdem kommt ja noch das Sprachproblem hinzu, ne?
Das kommt auch noch dazu. Gut, da kann man sich ja drauf einstellen und einfache Antworten können auch gute Antworten sein. Also das ist schwierig in so einer Situation. Also
Mohammed lebt ja jetzt seit noch nicht einem Jahr bei euch, seit Anfang Januar. Und gerade in letzter Zeit habt ihr gesagt und sagt das eben auch hier öffentlich, dass es doch ziemlich schwierig war. Warum und wie äußert sich das?
Also vielleicht muss ich noch zu dem einen, was die Ulrike gesagt hat, hinzufügen. Also man muss sich das auch vorstellen, das ist ja ein 17-Jähriger und ich habe selber Kinder und in dem Alter haben die nicht gesprochen. Also die Pubertät spielt da auch noch eine Rolle. Also ein schüchterner, vielleicht in der deutschen Sprache auch noch sehr unsicherer junger Mann mit Pubertätsfragen, der sitzt ja nicht da und quatscht, sondern der macht das mit sich selber aus. Also da finde ich, ist der sehr, sehr nah an dem, wie alle Kinder in dem Alter sind. Mhm. Die Phase, die wir jetzt hier durchmachen, ist, das war natürlich am Anfang, hat er sich gefreut, dass er aus diesem Heim rauskommt, zu uns kommt, da hat er ein eigenes Zimmer, einen eigenen Tagesablauf, keiner will was von ihm, er kann zur Schule gehen und also das hat ihn beruhigt. Und nach dieser Beruhigungsphase, wo er auch ein bisschen Kontakt zu uns aufgenommen hat, kommt natürlich auch die Frage, was mache ich eigentlich hier und wo befinde ich mich eigentlich hier? Und das hat ihn vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgeworfen in sich, in ihn hinein. Und das ist vielleicht auch nicht so einfach zu sehen. Man muss sich das auch schon vorstellen. Der kommt aus einem sehr armen westafrikanischen Land und lebt hier also für uns ist das ja schon fast Luxus, ja. Und die Unterschiede sind einfach so groß. Und das alles zu verstehen und zu verarbeiten und das in für ihn richtiges System zu bringen, ich glaube, das macht ihn auch ein wenig sprachlos und lässt ihn zurückziehen.
Sprachlos ist ein gutes Stichwort, ne? Weil ich wollte ja gerne noch mal wissen, worin eigentlich die Schwierigkeit im Moment mit ihm besteht. Und da ist sprachlos, glaube ich, genau das richtige Wort, ne?
Ja, das stimmt. Wenn man es jetzt etwas anders formuliert, kann man auch sagen tonlos. Also es ist wenig Resonanz da und er redet im Moment wirklich so gut. Im Moment redet er so gut wie gar nicht mit uns. Das war wirklich anders. Jetzt gerade ist es eine Phase, in der er so gerade so ein Ja, Nein, Ciao, Hallo rauskriegt.
Ich meine, das hat man sich ja als Pflegeeltern vermutlich doch ein bisschen anders vorgestellt. Wie geht ihr jetzt damit um?
Also ich glaube, da sind wir ganz unterschiedlich. Ich habe, als wir ihn kennenlernten, habe ich sofort gedacht, netter junger Mann, ja, freundlich. Ich habe aber nichts erwartet. Also ich habe nicht erwartet, dass er dankbar ist oder dass er uns erklärt, wie in seiner Heimat Reis gekocht wird oder irgend so etwas. Sondern ich habe einfach gedacht, ja, der wohnt jetzt hier und dann gucken wir mal.
Mhm. Habe ich im Großen und Ganzen eigentlich auch so gedacht. Ich habe es gedacht, aber ich merke, dass manchmal das Gefühl dann da auch anders drauf reagiert, wenn diese fehlende Resonanz so total vorherrschend ist. Irgendwie sowas, dass ich dann manchmal schon mich selber auch so einmal durchatmen muss und auch mal Abstand nehmen muss und dann kann ich wieder hingehen, weil ich will dann darauf auch nicht negativ reagieren, weil der macht das nicht extra, das ist mir schon klar. Naja, da muss man immer so eine Spagat finden.
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ihr eher nebeneinander herlebt als miteinander. Wenn das so schwer ist und auch zäh, habt ihr dann doch mal Momente, wo ihr diese Entscheidung, ihn zu nehmen, in Frage gestellt habt? Also euch gefragt habt, war das jetzt überhaupt richtig, den Mohammed bei uns aufzunehmen?
Nein, ich glaube, wir beide niemals. Nein, überhaupt nicht.
Nein, also ich, das ist ja, wie soll ich das sagen, das ist die Aufgabe, die ich übernommen habe und die wird, ich will nicht sagen durchgezogen, das klingt ein bisschen sehr hart, aber nein, also der stellen wir uns und solange der Mohammed das mit uns machen möchte, wird das auch passieren.
Das ja. Halten wir fest. Trotz allen Schwierigkeiten seid ihr weiter überzeugt, dass das gut war, einen jungen Flüchtling aufzunehmen und wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, das klären wir gleich. Die Kinder aus dem Haus, die große Wohnung plötzlich so leer und das in einem Moment, in dem in Deutschland gerade so viele Flüchtlinge ankamen, darunter auch viele unbegleitete Jugendliche unter 18. Da haben sich Ulrike und Wolfgang gedacht, wir könnten doch so einen Flüchtling bei uns aufnehmen. Das heißt, ich glaube, erstmal war das deine Idee, Ulrike, oder?
Ja, so ein bisschen vielleicht. Ich habe drüber nachgedacht, wir wohnen in einem Haus, in dem es mehrere Wohnungen gibt und dann gibt es da Wohnungen, die stehen relativ lange im Jahr leer. Und es wurde in der Zeit so ein bisschen noch gesagt, man müsste auch eventuell drüber nachdenken, Wohnungen freizugeben für Flüchtlinge. Also weil vor einem Jahr waren ja alle möglichen Modelle da im Umlauf. Und ich war immer so ein ganz bisschen empört, weil das eine gute Wohngegend ist. Das sind große Wohnungen, großzügig und die Leute sind, wie Wolfgang immer sagt, nicht da und die Wohnung wegen Reichtum geschlossen. Und da habe ich dann gesagt, den setzen wir Flüchtlinge da rein. Also so ein bisschen ironisch angehaucht. Und im nächsten Schritt dachte ich dann, gut, wir sitzen hier auch auf über 100 Quadratmetern und sind die meiste Zeit zu zweit. Wo fange ich an zu kehren?
Und dann habt ihr euch tatsächlich, ihr wart euch dann sogar relativ schnell einig?
Ja, wir waren uns relativ einig und der einer meiner Söhne wohnt noch in der Wohnung und der wurde auch gefragt und der war auch eigentlich direkt einverstanden oder fand das gut, dass wir eben das Zimmer, was frei geworden war für den zweiten Sohn, dass wir das eben weitergeben können. Und dann war die Sache relativ schnell geklärt und dann sind wir eben auf die Stadt Köln zugegangen. Die hat sich über uns gefreut und nach kurzer Zeit hatten wir das erste Treffen mit Mohammed und
kurze Zwischenfrage. Erstmal muss man ja wissen, was sind eigentlich die Voraussetzungen, damit man Pflegeeltern werden kann. Was sind die Voraussetzungen?
Ja, was sind die Voraussetzungen? Da gab es eigentlich nur Empfehlungen. Das Ganze war ja auch ein neues Projekt von der Stadt. Fällt mir auch ein, dass der Sohn hier selbst gesagt hatte, irgendwie er hätte im Radio gehört, dass man übers Jugendamt jetzt unter Umständen unbegleitete Minderjährige aufnehmen kann. Das heißt, er hat den allerersten Startschuss dazu gegeben. Dann meldet man sich beim Jugendamt und dann sagen die, naja, es wäre schon ganz gut, wenn sie ein bisschen Zeit hätten tagsüber. Also wenn man Manager ist und 60 Stunden die Woche außer Haus arbeitet, wir sind beide freiberuflich und ziemlich flexibel. Das war schon mal irgendwie ganz gut, weil es eben auch eventuell Behördengänge gibt oder überhaupt Anwesenheit natürlich gut ist dann am Anfang. Das war eine Voraussetzung. Dann haben die, glaube ich, in einem Gespräch ein bisschen geguckt, wie ist unsere Beziehung zueinander? Haben wir uns erst gestern kennengelernt oder ist das auch ein bisschen erprobt alles? Dann gucken die, ob ein Zimmer zur Verfügung steht, das man auch zumachen kann.
Kommen die dann auch und gucken sich das an? Mhm.
Ja, also es gab ein Gespräch im Amt mit uns, wo wir dachten, das sei ein unverbindliches Beratungsgespräch, aber das stellte sich dann eben als so eine Art kleines Prüfungsgespräch heraus mit der Ansage am Ende, ja, wenn sie wollen, in 3 Wochen, so nach dem Motto, ne, kann bei uns jemand einziehen. So, das sind eigentlich fast schon die Voraussetzungen gewesen. Also und dann muss man natürlich noch pflichtmäßig, man muss dann schon ein Führungszeugnis einreichen, ein polizeiliches und ein ärztliches Attest, dass man gesund ist.
Und dann war eben relativ schnell klar, ihr kommt in Frage und dann haben die sofort gesagt, dann gucken wir mal, ob wir jemanden finden, der zu Ihnen passt.
Bisschen ja.
Ja, wir haben einen Termin gehabt dann beim Amt und dann kam der junge Mann vorbei und dann haben wir eben, ich fand den sehr schüchtern, aber sympathisch.
Über diese erste Begegnung mit Mohammed sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Ja. Wir sind jetzt erstmal noch einen Schritt davor.
Genau, also ich glaube, bevor wir da beim Amt waren, kam dann eben der Anruf vom Jugendamt, wir haben jetzt für Sie jemanden. Das hat dann so 2 Wochen gedauert, nachdem wir da beim Amt gewesen waren.
Also sehr, sehr schnell.
Ziemlich schnell, genau. Das war letztes Jahr Anfang Dezember ungefähr. Und dann wurde uns eben gesagt, oder ich war, glaube ich, gerade am Telefon und dann hieß es irgendwie, ja, Junge aus Westafrika und so. Und das ist vielleicht noch ganz interessant, dass ich dann auf einmal damit konfrontiert wurde, ach so, das waren halt im Fernsehen waren die ganzen syrischen Kriegsflüchtlinge und irgendwie hatte man sich so über das so in den Kopf gesetzt, dass man dann auch einen syrischen Kriegsflüchtling haben möchte.
Genau, da musstest du sogar richtig umdenken und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Jetzt wollen wir aber erstmal euren ersten Musikwunsch erfüllen und zwar deinen, Ulrike. Was hast du da rausgesucht?
Ja, ich habe mir von den Ärzten den Schrei nach Liebe gewünscht, weil ich eben auch die ganze Aktion, die wir da übernommen haben, auch wirklich gesellschaftlich sehe und kann man gleich vielleicht auch noch einen halben Satz zu sagen.
In Vertretung sorgen Pflegeeltern für einen minderjährigen Flüchtling, unser Thema in der Domradio Sternzeit heute. Die Flüchtlingspflegeeltern Ulrike und Wolfgang sind bei uns und wir haben eben schon gehört, dass ihr erstmal die Idee hattet, einen jungen Syrer bei euch aufzunehmen. Das Jugendamt hat euch aber einen jungen Mann aus Westafrika vermittelt. Und Ulrike, du hast gesagt, das hat dich kurz ins Grübeln gebracht. Warum?
Ja, ich war so ein bisschen von mir selbst überrascht, als dieser Anruf kam von der Frau vom Pflegekinderdienst, vom Jugendamt und die dann sagte, ja, wir haben da jemanden und der passt bestimmt ganz gut und so und der ist aus Westafrika und der ist dann und dann vor 2 Jahren von zu Hause losgegangen wegen Armut. Also das ist ein ganz klassischer Armutsflüchtling. Und dann merkte ich so, wie ich, was ich von mir überhaupt nicht erwartet hatte, so dachte, wie Armutsflüchtling. Ich habe vorher selber immer überall erzählt, ja, wenn Leute ihre Heimat verlassen und gerade Jugendliche oder Kinder, dann hat das auch einen Grund und dann braucht man da keinen Unterschied zu machen. Und auf einmal stand ich vor der Situation und dachte, ja, aber ich wollte doch eigentlich jemanden aus dem schlimmsten Kriegsgebiet holen und musste damit kurz umgehen. Das war eine überraschende Erfahrung für mich selbst und da habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht und es wird jetzt vielleicht zu weit führen, auch eben was helfen bedeutet und so verschiedene Sachen.
Kommen wir auch später nochmal
drauf.
Und
dann war das natürlich auch hinterher, wenn man den dann getroffen hat, sofort wieder alles total okay. Aber interessant fand ich eben diesen Punkt schon, wie dann bei einem selbst auf einmal Dinge schlummern können, so Ressentiments oder was, von denen man eigentlich gedacht hätte, dass man sie nicht hat. Mhm. Und auch wenn es nur kurz ist, man das dann ja jederzeit reflektieren kann, aber es ist erstmal da und oder offensichtlich da. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal sagen, also das Lied von den Ärzten mit den Springerstiefeln, mir ging das jetzt auch gar nicht unbedingt darum, dass überall, also natürlich auch, aber mir ging es weniger um die Springerstiefel, sondern mehr um die Meinungen oder vielleicht gar nicht, ja, Meinungen in der Mitte der Gesellschaft, die inzwischen dort angekommen sind zum Thema Flüchtlinge und dass ich das auch sehr wichtig finde. Wir haben das neulich mal in einem größeren Kreis erlebt, gar nicht enge Freunde, sondern ein erweiterter Kreis. Und wenn man dann das erzählt, was man macht, dass man jemanden da zu Hause hat, dass dann so diffuse Ängste hochkommen und die Leute sagen, ja, aber wenn jetzt noch mehr kommen, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und wenn man dann weiter fragt, was meint ihr denn? Dann sagen die ja, dann kommen ja noch mehr Rechtsradikale, sodass ich dann sagen musste, ja, aber ihr werdet ja nicht den Flüchtlingen jetzt den Aufstieg der Rechten in die Schuhe schieben wollen. So, also es finden dann kleine Gespräche statt, die ich wichtig finde, wo ich glaube, das ist gut, wenn man da auch mal zum Nachdenken anregen kann. Das ist vielleicht nicht viel und vielleicht nur ein Fall in tausend. Aber das finde ich wichtig, dass man eben diese Thematik auch in der Mitte der Gesellschaft ein bisschen diskutiert.
Kommen wir zurück zu eurem Pflegesohn. Ihr habt euch dann ja zusammen entschlossen, egal wo er jetzt herkommt, er kommt jetzt aus Westafrika, wir wollen den erstmal treffen und dann gucken wir, ob der zu uns passt. Dieses erste Treffen, das hat auf neutralem Boden stattgefunden sozusagen, nämlich im Jugendamt. Und ich stelle mir jetzt vor, dass das doch ein ziemlich aufregender Moment war, oder?
Ja, also die Situation war die, dass wir da mit der Straßenbahn hingefahren sind und also wir haben uns dann dort getroffen, also die Ulrike ist von einer anderen Stelle gekommen und ich bin, also wir hatten unterschiedliche Bahnen, wir hatten aber ähnliche Gefühle, dass wir gedacht haben, wenn wir jetzt hier in der Bahn jemanden sehen, der nun nicht halt so aussieht wie wir, ist der das schon, kann der das sein, oho, der ist aber groß, oho, der ist aber klein. So, das war aber alles nicht der Fall. Wir sind dann, haben dann dort gesessen und dann ging ihm die Tür auf und dann kam der Mohammed eben rein und ja, ich fand ihn, habe ich ja schon gesagt, eigentlich ganz nett und aber auch schüchtern. Und so, und dann haben wir mit, er fand uns wohl irgendwie auch okay, jedenfalls wollte er mit uns dann ein Treffen machen, dass wir eben, also mal nicht im Jugendamt, sondern was weiß ich, dann sind wir, glaube ich, Pizza essen gegangen oder irgend sowas.
Bowlen sind wir gegangen
und da haben wir dann eben auch die anderen, also meinen Sohn mitgebracht und seine Freundin, dass wir eben zusammen so einen klassischen Familienausflug machten und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt.
Wie hat denn das da mit der Kommunikation geklappt? Also wie konntet ihr mit dem sprechen? Auf Deutsch schon ein bisschen?
Ja, auf Deutsch. Der konnte auch damals vor einem Jahr schon ein bisschen Deutsch, weil er auch schon ein Jahr eben in Deutschland gewesen ist, in einem Heim dann. Und ich weiß noch, dass wir dann, ja, man möchte dann ja Kontakt aufnehmen und was macht man dann? Und dann haben wir ihn eben nochmal gefragt, wo er herkommt genau. Dann hat er das, haben wir das uns aufgeschrieben. Ich weiß noch, Wolfgang, du hattest dann so einen Zettel auf einmal, auf dem standen so ein bisschen unmotiviert so Sachen drauf, wie so ein Ländername und dann irgendwie so eine Zahl wie 8 Monate, weil er so lange schon im Land war. Man hat dann so ein bisschen versucht, Kontakt aufzunehmen und ja, und das hat dann auch irgendwie geklappt.
Hat der Mohammed euch auch Sachen gefragt?
Nein, er fragt bis heute uns eigentlich keine Sachen. Er fragt nicht. Das hat er auch, als er noch mehr gesprochen hat, sage ich jetzt mal, eigentlich nicht gemacht. Das ist auch ein bisschen auffällig, was wir aber eben auch von anderen gehört haben, dass das die diese Gastkinder, die da kommen, eigentlich nicht tun. Das kann auch wieder familiäre Hintergründe haben, dass man eben vielleicht in dem Land, aus dem man kommt, einfach die Eltern auch nichts fragt. Also das, es hat auch fast viel mit Respekt und Autorität zu tun. Mhm. Damit muss man dann ja auch umgehen und nee, fragt eigentlich nicht.
Weil ihr hattet eben, ihr hattet das Gefühl, Mensch, der ist ein netter Kerl, sympathisch.
Ja, und dann ist ja auch noch ein bisschen die Frage andersrum, wie soll das denn gehen? Also ethisch, wen soll man denn ablehnen, wenn da jemand vor einem sitzt, der gerne in eine Familie möchte, der seit einem Jahr in einem Heim sitzt? Also ich weiß nicht genau, was der machen muss, dass ich dann sage, nee, das versuchen wir gar nicht erst.
Klar, aber es gibt natürlich schon sowas wie spontane Antipathien, dass man jemanden einfach unsympathisch findet. Das wäre dann vielleicht auch kein Grund, aber das war hier gar nicht. Ne? Ihr fandet den nett.
Nicht.
Ja, aber ich glaube, also ich kann immer wieder nur sagen, ich habe keine Vorstellungen gehabt und auch keine Wünsche gehabt oder so etwas oder da irgendwie eine also ich habe einfach gedacht, ja, der sitzt da jetzt, der ist nett oder so, was weiß ich, der macht einen normalen Eindruck, den nehmen wir mit. Mhm. So, also gar nicht in einer Idee, was man selber alles mit dem machen möchte, sondern eher umgekehrt. Der soll mal kommen, der hat hier seine Ruhe, der hat hier seine Sicherheit und was dann daraus wird, das schauen wir mal.
Hat der in euch auch sowas wie einen Beschützerinstinkt ausgelöst?
Ja, so, also im weitestgehenden schon, ja. Ja, also im Sinne von, wenn ich mit ihm zusammen in der Straßenbahn gefahren bin, habe ich schon auch immer gedacht, wenn jetzt einer blöd kommt, ich verteidige den.
Du hast ja auch gesagt, das ist eigentlich ein ganz zarter, zierlicher Junge.
Ja. Ja, absolut. Also genau, und dann, das ist vielleicht auch noch ganz schön hier in Köln, dann kam eben auch Karneval relativ bald so irgendwann und dann hat er eben, haben wir ihn auch versucht ein bisschen mitzunehmen und da merkte man auch, er ließ das alles so mit sich geschehen und das war, glaube ich, auch war alles guter Input und da denkt man dann, ach Mensch, man möchte die jetzt nicht wegen Karneval, aber wegen der Nähe zu Menschen oder so irgendwie, dass man einfach ein bisschen so eine Zwischenmenschlichkeit gerne zeigen möchte und vermitteln möchte, ja klar.
Soweit sind wir aber jetzt auch in der Besprechung wieder noch gar nicht, sondern ich wollte erstmal noch wissen, wie, das war dann klar, wir wollen den, der findet es auch okay, der will auch zu uns kommen, also kommt er jetzt. Wie habt ihr euch dann auf sein Kommen vorbereitet?
Wir haben das Zimmer parat gemacht, würde ich sagen.
Naja, also bitte, wir haben ihm, wie soll ich das sagen, also wie bitte, da war ein Schrank, ein Schreibtisch, ein Bett, eine Landkarte der Stadt, wo er jetzt lebt und so und sonst eigentlich nicht und wir haben ihn dann, als er da war, kam er ja irgendwie mit drei Täschchen, er war ja nicht komplett, also er war ja schon ganz gut ausgestattet mit was weiß ich, Hosen, Schuhen und so weiter. Und ja, und dann ist er da eingezogen und sonst viel haben wir nicht gemalt. Wir haben ihn ein Willkommensplakat gemalt, das hat er wohl auch registriert und auch verstanden. Aber also es war normal, der Alltag kam relativ schnell.
Darauf kommen wir wieder gleich noch ein bisschen später, aber jetzt im Vorhinein, bevor der Moment gekommen ist, gab es da spezielle Schulungen zum Beispiel für künftige Flüchtlingspflegeeltern?
Nein, also wir hatten das Gespräch mit seinem Vormund oder in dem Fall also die Vormünderin und die fanden wir sehr sympathisch, sehr gut, sehr schlau, absolut richtig in ihrer Mischung aus Verantwortung und Emotionalität und Zugang und Offenheit. Und das hat uns eigentlich mitbestärkt, die Sache zu machen, weil da hatten wir sofort ein gutes Gefühl und dann, also wir zu dritt und aber auch sie gegenüber dem Mohammed.
Und dann am 5. Januar dieses Jahres war es, glaube ich, war es soweit. Da habt ihr Mohammed dann aus dem Flüchtlingsheim, in dem er bis dahin gelebt hatte, abgeholt.
Ja, nicht Flüchtlingsheim, sondern das ist eine Jugendeinrichtung gewesen.
War aus diesem Heim, wo er bis dahin war, da habt ihr ihn abgeholt und mit nach Hause gebracht. Und über die ersten Tage, den ersten Tag, über die Anfangsphase mit eurem neuen Pflegesohn sprechen wir gleich weiter. Anfang dieses Jahres, da war es soweit, haben Ulrike und Wolfgang den damals 17-jährigen unbegleiteten Mohammed als Pflegesohn zu sich nach Hause genommen. Über 3 Jahre war er davor ganz alleine auf sich gestellt unterwegs gewesen. Aus dem Westen Afrikas hat er es schließlich bis nach Köln geschafft und in seiner Unterkunft in einem Heim für Jugendliche, da habt ihr ihn dann am 5. Januar abgeholt. Auch das war sicher ein besonderer Moment, oder?
Ja, und es war auch insofern noch ein besonderer Tag, weil es der Geburtstag war von Mohammed. An dem Tag ist er 17 geworden.
Oh, Geburtstagsgeschenk.
Ja, vielleicht. So, und ja, das war zunächst relativ, also in dem Heim dann relativ schmucklos und nüchtern. Der Heimleiter hat uns die Unterlagen gegeben, die wir brauchten, hat uns gesagt, hier, das Schülerticket muss umgemeldet werden, das machen Sie jetzt und hier kommt der Mohammed. Und dann kamen wir mit seinen drei Taschen eben an und hat von dem Heimleiter einen Handschlag gekriegt und der hat ihm noch einen schönen Geburtstag gewünscht und wir haben ihn ins Auto gesteckt und sind dann eben von Kalk in die Innenstadt gefahren und ja, haben ihm sein Zimmer gezeigt. Dann weiß ich, dass er gesagt hat, guck mal, das ist jetzt dein Zimmer. Und dann sagte er, schön. Dann haben wir gesagt, ja, ist schön. Ja, schön. So.
Und das Willkommensplakat, was war das? Was hattet ihr da drauf?
Also wir hatten ein großes Blatt gemacht. Auf das hatten wir, glaube ich, die Silhouette, also einen Stadtblick von Köln gemalt. Oder nicht gemalt, sondern ein Foto eigentlich, glaube ich, gehabt. Und wir haben oben die Fahne des Landes, aus dem er kommt, und die deutsche Fahne, glaube ich, auf zwei Seiten gemalt oder abgebildet und haben dann hingeschrieben, Willkommen Mohammed, alles Gute oder sowas, Wolfgang, Ulrike, Karl, was dann noch der Sohn ist, der bei uns wohnt. Mhm. Und ja, das haben wir ihm so hingelegt eigentlich. Und ja, das lag da auch noch oder es liegt da, glaube ich, auch immer noch.
Und du hast mir erzählt, ihr habt ihm dann erstmal einen Tee gemacht und dann saß er also da mit seiner Tasse Tee.
Ja, dann saß er da, das weiß ich noch, dann saß er da auf dem Sofa und lehnte sich nicht an und saß dann da so und guckte und dann hat man so ein bisschen, wir hatten ihn ja auch schon immer ein paar Mal gesprochen und dann hat man einfach so ein bisschen nochmal gefragt oder sowas, wie das in dem Heim war oder ich weiß auch nicht mehr. Also das ist natürlich wenig Basis, aber man hangelt sich so von Satz zu Satz und das war aber auch okay. Man will ja einfach nur eine gute Atmosphäre schaffen und das war auch, ja, das klappte dann auch und ja.
Also es ist ja, wenn man sich das jetzt nochmal so vor Augen führt, doch auch eine relativ extreme Situation. Also ein eigentlich völlig fremder Junge aus einem völlig fremden Land, einer ganz anderen Kultur, der sitzt da auf einmal jetzt mit dieser Tasse Tee auf dem Sofa und ist jetzt da und bleibt. Was war euch am Anfang mit ihm besonders wichtig?
Also ich denke, dass er einfach den ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen total festgezurrten Alltag haben, aber schon auch einen relativ strukturierten, also morgens, was weiß ich, steht man früh auf, um dann zur Arbeit zu gehen oder beziehungsweise wir arbeiten da zu Hause mehr oder weniger. Und das ist eben ein wichtiger Termin für mich, ist eben das gemeinschaftliche Abendessen, also nicht das gemeinsame Frühstücken, aber zumindest das gemeinsame Abendessen und Mittag macht dann jeder selbst. Und das sollte er eben auch mitkriegen. Diesen Alltag.
Also einen geregelten
Alltag. Ja. Er geht zur Schule, der eine junge Mann geht eben, also der eine Sohn geht zur Arbeit, wir gehen an unseren Schreibtisch oder eben auch in unsere Büros. Also insofern, das ist ein festgelegter Arbeitsablauf. Und was wir dann eben gemacht haben, ist, weil das funktioniert eigentlich fast immer, dass wir geguckt haben, ob wir gemeinschaftlich was spielen können, also etwas Einfaches. Und wir haben uns dann doch relativ schnell, glaube ich, auf UNO einigen können, was so ein internationales Spiel ist. Und da mussten wir leider sagen, da hat er uns an die Wand gespielt. Ja? Also es gab Möglichkeiten zu gewinnen, aber eigentlich hat Mohammed gewonnen. Und das hat ihn doch bestärkt. Ja,
das war
also
ganz
da
gut,
war ich glücklich drüber.
Genau,
Erfolgserlebnis.
Genau. Und das haben wir uns dann auch so angeguckt. Natürlich, dann tritt man wieder so ein bisschen den Schritt zurück und guckt und denkt, ach ja, guck mal hier, das tut dem gut. Dann sehen wir doch zu, dass wir das mal häufiger machen. Und dann fing er ein bisschen an zu lachen, was wir vorher nie gesehen hatten. Und dann dachten wir, ja, das ist doch wunderbar. Mehr wollen wir gar nicht, das ist doch prima.
Ich muss nochmal fragen, weil Sprache ja immer so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist. Wie hat das mit der sprachlichen Verständigung geklappt? Also wie habt ihr am Anfang mit Mohammed gesprochen? Immer so Deutsch, ja. Schön, gut?
Nein, das bisschen mehr, das gingen schon Sätze und Fragen so, wenn man deutlich gesprochen hat und langsam einigermaßen, das ging gut.
Also wir reden bitte so, wie wir jetzt reden. Wir bemühen uns jetzt nicht, ein einfaches Deutsch zu sprechen.
Ja, nur wenn man ihn direkt anspricht halt. Ne?
Ja, so also bisschen. Er hat das schon auch verstanden. Sagen wir mal, seine Antworten waren eher kürzer und auch einfacher. Aber was deutlich wurde, ist, wenn er etwas nicht wollte, dann hat er das auch in relativ ordentlichem Deutsch sagen können. Also das ist natürlich hart, ja, wenn man irgendwie nicht hört, ich möchte mehr Kartoffeln, sondern einfach sagt, nein, Kartoffeln Kartoffeln möchte ich nicht. So, das ist dann eindeutig. Aber ich bitte, das muss man auch irgendwann...
ist doch gut.
Ist gut und ist, man muss es, also klare Ansagen sind eigentlich, oder klare Ansagen, das klingt zu hart, aber klare Entscheidungen sind eigentlich gut. Und so, das kann er aber formulieren. Also man muss, hat nie das Gefühl, dass er etwas tut, was er nicht möchte.
Ja,
also
richtig,
er sagt,
ne,
schon, was er will. Und nein, er sagt nicht, was er will. Er sagt schon, was er nicht will.
Welche Rolle hat denn bei diesen ersten aneinander gewöhnt Versuchen euer 20-jähriger, 20 ist er, glaube ich, der
ungefähr,
Karl,
ja,
Sohn gespielt?
Ja, das ist schon eine wichtige Position gewesen. Also er sieht in uns beiden Erwachsenen schon auch absolute Respektspersonen, mit denen er ganz anders umgeht als mit dem Sohn. Die klatschen sich ab, die hauen sich auf die Schulter, die pflegen irgendwelche jugendlichen Gesprächsattitüden, die mir fremd sind. Aber das klappt wunderbar und da lässt er das auch zu und da funktioniert das auch.
Also eine Riesenhilfe.
Ja, ja, ja. Also bitte, die unterhalten sich jetzt nicht unglaublich viel und wir haben davon nichts, sondern das ist auch noch relativ reduziert. Aber es ist auf jeden Fall ein Kontakt, ich würde mal sagen, fast auf Augenhöhe,
ja,
während er mit uns nicht auf Augenhöhe steht. Also er sieht es nicht als Augenhöhe.
Ja, und das kann natürlich auch damit zu tun haben, wie er zum Beispiel in Afrika das mit seinen Eltern.
Natürlich.
Natürlich. Und dann auch wieder einfach, der ist ein 17-jähriger Junge, der irgendwie auch in der Pubertät ist. Und wir haben ein bisschen die Rolle, ihm dann auch zu sagen oder mal zu fragen, wie ist es denn in der Schule und hast du denn schon, da können wir dir dabei irgendwas helfen oder so. Das sind aber auch Themen, die ihn vielleicht gar nicht immer so interessieren, die aber wichtig sind. Und dieses Notwendige müssen wir halt immer so ein bisschen einfordern. Damit hat man auch eine andere Position, wie bei jedem 17-Jährigen.
Und es war eben in dieser Anfangsphase, dass Mohammed euch einiges über seine Familie zu Hause in Afrika erzählt hat und dann vor allen Dingen auch über die Flucht. Mhm. Darüber müssen wir natürlich mehr hören. Tun wir auch, und zwar nach dem Wort zur vollen Stunde, das ihr uns gleich mitgebracht habt. Gleich mehr.
Ein jeder Mensch hat rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von seinen Mitmenschen und wechselseitig ist er dazu auch gegen jeden anderen verbunden.
Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß.
Das Leben der bloß Genießenden ohne Betrachtung und Sitten scheint keinen Wert zu haben.
Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann etwas anderes gesetzt werden. Was dagegen über allen Preis erhaben ist, hat seine Würde.
Wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu werden, sondern um unsere Pflicht zu erfüllen.
Um fremden Wert willig und frei anzuerkennen, muss man eigenen haben.
Wenn die einen genießen wollen, ohne zu arbeiten, so werden die anderen arbeiten müssen, ohne zu genießen.
Die Sternzeit, und zwar weiter mit mir am Mikrofon, Hilde Regeniter, und mit Ulrike und Wolfgang zu Gast. Die haben uns auch das Wort für unsere Rubrik Dein Wort drauf mitgebracht, beziehungsweise es waren ja einige Worte und die waren von Immanuel Kant. Warum habt ihr diese Texte ausgesucht?
Dann sag ich mal was. Also was bei Kant ja irgendwie, was aus diesen Sätzen irgendwie sehr deutlich nochmal spricht, ist eben, dass es im Zusammenleben und ja, dass es um gesellschaftliche Verantwortung geht. Also ich glaube, wenn da von Pflicht die Rede ist, dann muss man das auch nicht so freudlos irgendwie sehen und verstehen, sondern eben darum, dass man eben seine Verantwortung in der Gesellschaft wahrnimmt und dass die Werte vielleicht auch andere sind, als eben, dass man immer viel Spaß hat und immer viel, ja, dass man sich vor allen Dingen um seinen Spaß kümmert.
Ja, ich war auf der Suche gewesen nach, sagen wir mal, Regeln oder Möglichkeiten, an denen man sich orientieren kann, und bin irgendwie dann auf diese Zitate von Kant gestoßen, die aber schon über 200 Jahre alt sind, und habe gedacht, ja, die sind nicht, also die sind so aktuell, dann können sie schon gar nicht falsch sein. Ja, und deswegen können wir sie nehmen.
Und es passt, diese gesellschaftliche Verantwortung, das ist ja das, was ihr versucht zu übernehmen.
Ja.
Auch indem ihr eben den Mohammed bei euch aufgenommen habt zu Hause als Pflegesohn, einen jugendlichen, minderjährigen Flüchtling. Und gleich als nächstes, da sprechen wir endlich auch darüber, was Mohammed eigentlich schon alles hinter sich hatte, als er hier nach Köln gekommen ist. Gleich mehr. Unter den Flüchtlingen sind sie die Verletzlichsten, Minderjährige, die ganz allein in einem fremden Land angekommen sind. In Deutschland, da lebten in diesem Sommer mehr als 332.000 gemeldete minderjährige Flüchtlinge und um die 52.000 von ihnen waren tatsächlich unbegleitet eingereist. Ohne Familie, ohne Verwandte, oft auch ohne Freunde. Und einer von ihnen, das ist der heute 17-jährige Mohammed, der seit Januar bei Ulrike und Wolfgang in Köln lebt. Wir haben das ja schon gesagt, wir müssen Mohammeds Identität unbedingt schützen, nennen ihn deshalb nicht bei seinem echten Namen. Vieles von seiner Geschichte dürfen wir aber hier trotzdem erzählen, weil sie nämlich so vielen anderen gleicht, weil sie eine ganz typische Fluchtgeschichte ist. Ihr wusstet ja schon einiges über Mohammed, bevor er zu euch gekommen war. Woher hattet ihr diese Informationen?
Wir haben eine Akte bekommen vom übers Jugendamt, war das, glaube ich, wo es ein Protokoll drin gab über das erste Gespräch, was mit ihm geführt wurde, nachdem er registriert wurde und wo er eben seine Geschichte dann erzählt hat.
Was stand da drin?
Da stand drin, dass er eben aus einem kleinen Dorf in der Nähe einer etwas größeren Stadt in Westafrika kommt, dass er regelmäßig stand da zur Schule gegangen sei, dass der Weg aber immer sehr lang gewesen sei, dass er der älteste, so ganz klassisch, was ja immer in diesen Geschichten auch ist, der älteste Sohn einer Familie ist mit, ich glaube, 3 oder 4 Geschwistern und dort stand dann eben, dass der Vater gesagt habe, als er jetzt knapp 13 war, du kannst jetzt nicht mehr zur Schule gehen, du musst Geld verdienen. Und dann habe er eben geschaut, wo er Geld verdienen kann und habe eben sozusagen vor der Tür nichts gefunden und den Ort weiter auch nicht und in dem ganzen Land nicht. Und so wird dann wohl dieser Gedanke, es bis nach Europa versuchen zu wollen, irgendwie gereift sein. Und dann war er eben, ich weiß die Zeiten, weiß ich nicht ganz genau, 2 Jahre oder sowas unterwegs von Westafrika über Algerien, Marokko, so in Marokko, ja, war er ungefähr 2 Jahre unterwegs bis nach Marokko vor diese Enklave Melilla, wo eben auch dieser hohe Zaun ist. Dort hat er ein knappes Jahr zugebracht. Da gibt es einen Berg, auf dem die Flüchtlinge aus allen möglichen Ländern gruppiert im Grunde. Das ist jetzt schon die Geschichte, die er dann selbst erzählt hat. Soll ich die so weiter erzählen? Ja, ne? Das geht,
oder da würde ich vielleicht dann nochmal kurz zwischenfragen. Genau. Also ihr hattet ein gewisses Vorwissen über Mohammeds Geschichte und dann war er ja da. Wie war denn das? Habt ihr immer Fragen gestellt? Sag mal Mohammed, erzähl doch mal von deiner Flucht oder hat er auch von sich aus was erzählt?
Also auch wenn er sonst nicht so ganz viel erzählt hat, wenn man ihn dazu gefragt hat, ganz am Anfang hat er sehr viel darüber erzählt und auch sehr, sagen wir mal, wissend oder, ja, oder sagen, oder wie soll man sagen, also er wusste, was er da getan hat. Er wusste die Unterschiede also von anderen Mitflüchtlingen und konnte das eben sehr präzise auch sagen, wie man sich zu benehmen hat.
Was meinst du jetzt mit Unterschieden?
Ja, dass er eben gesagt hat, also wenn wir über den Zaun klettern wollen in Melilla, mussten wir uns so und so benehmen und konnten nicht so und so sein. Und wusste eben auch, dass wenn, sagen wir mal, Erwachsene darüber klettern, dass die Chance haben, dass das klappt, dass das schwieriger ist, als wenn er klein ist, weil er ist viel, viel schmächtiger und viel unsichtbarer eigentlich in den Zusammenhängen. Und das hat er eigentlich ganz gut oder auch sehr lebendig und sehr, sehr nah erzählt, sodass einem beim Zuhören nicht, also das war nicht einfach.
Mhm. Aber das war eben nicht so, dass ihr das Gefühl hattet, das ist so eine Art Giftschrank, da gehen wir jetzt mal am besten nicht ran.
Nee.
Nein, eigentlich nicht. Es war so, dass er, ich hatte am Anfang auch das Gefühl, da kann er was erzählen, was stimmt, was nur er weiß. Und alle anderen Geschichten könnten vielleicht, also wenn er über seine Familie hätte etwas erzählen müssen, das war ihm weniger recht, das wollte er nicht. Und über das, was er sonst erlebt hat, eben auch nicht. Aber diese Geschichte, also das, was er erzählt hat, war dann eben auch genau das, was er erzählen wollte.
Ja. Klar. Das heißt, euer Bild von Mohammeds Vergangenheit, das setzt sich im Grunde so ein bisschen puzzlestückartig zusammen, ja, aus dem, was ihr gelesen habt, aus dem, was er dann erzählt hat. Ulrike, du hast mir im Vorgespräch gesagt, manchmal kam das dann auch so überraschend, kamen so Details raus, dass er gesagt hat, es ist viel besser, wenn es dunkel ist, dann sehen einen die Wächter nicht.
Ja, ja, das war eben eines der ersten Gespräche so ein bisschen, wo wir so Smalltalk, wo man immer so den Smalltalk so ein bisschen versucht hat, um zu reden und so. Und dann sagt er, jetzt wird es ja auch wieder früher dunkel oder später oder weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann hat er irgendwie relativ abrupt, überraschend die Kurve gekratzt im inhaltlichen Sinn und hat gesagt, ja, wenn es früher dunkel wird, ist das aber besser. Ich sage, wieso, ist doch viel schöner, wenn es länger hell ist. Und dann sagt er eben, ja, nee, dann sehen einen die Wächter nicht. Und dann habe ich gesagt, ach so, sage ich da am Zaun oder wie? Und sagte er, ja. Und dann habe ich sowas habe ich als Einladung zum Gespräch angenommen und habe dann eben darauf weitergefragt. Und dann hat er wirklich sehr plastisch, sehr konkret davon
auf
erzählt.
Auf Deutsch
erzählt und ja, uns das wirklich klar machen können.
Und was die Familiengeschichte angeht, das war also schwieriger.
Ich glaube, ja, wir hatten einmal ein Gespräch in der Familie, dass eben jemand gefragt hat, was macht denn dein Vater? Ja, so eine typisch deutsche Frage. Was macht denn dein Vater? Und dann hat er gesagt, meine Großmutter hat 7 Kühe. Und das ist für mich eigentlich das Zeichen, dass auch nicht mal seine Eltern etwas besitzen. Ja, also sondern dass er oder der Vater eben die Kühe gehütet haben der Großmutter, die dann 7. Das scheint dann vielleicht eine große Zahl zu sein. Aber das war eben so ein Hinweis. Und er hat auch mal erzählt, dass sie einen Hund hatten und so weiter. Also manchmal kommen schon auch so Bruchstücke, aber er sitzt aber nicht da und erzählt es, sondern man muss es befragen.
Also man muss einfach auch eine Menge Geduld aufbringen.
Ja,
das stimmt.
Empathie.
Ja.
Ich meine, man muss sich das natürlich auch mal vorstellen. Ein 13-Jähriger, der seine Familie verlässt, komplett auf sich alleine gestellt, ganz Westafrika durchquert, bis er dann in Nordafrika landet und dann diverse Anläufe unternimmt, um eben diesen schrecklichen Grenzzaun da in Melilla zu überwinden. Also was er da alles gesehen und erlebt haben muss, das übersteigt wahrscheinlich wirklich unsere Vorstellungskraft.
Ja, und er musste Geld verdienen. Er hat viel gebettelt wohl, steht in den Unterlagen. Was wie er sonst Geld verdient hat und wie das alles ging, ja, weiß man alles nicht.
Und da habt ihr ja dann auch nicht gefragt.
Nee, also es ist ja auch immer ein bisschen wieder eine Frage der Würde unter Umständen eben, was das kann ja auch ein bisschen in so eine Sensationslust umschlagen, so. Und da haben wir uns eigentlich eher zurückgehalten. Ich fand das immer wichtig, dass man sich offen zeigt, dass einen das alles interessiert und dass man auch immer wieder kleine Vorstöße macht. Aber wenn man merkt, da wird ja einsilbig, dass es dann auch okay war.
Mhm. Wenn der Mohammed heute manchmal so verschlossen ist, erklärt ihr das eben auch damit, dass er eben vielleicht da ganz schreckliche Dinge erlebt hat? Also vielleicht auch traumatisierende, wissen wir ja gar nicht.
Das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Vermutlich wird der so seine Geschichte haben, die ihn verschlossen werden lässt, ja.
Also ich glaube, dass das so eine Bewegung hat von Mitteilsamkeit und dann aber wieder Verschlossenheit, das finde ich, das ist nicht ganz einfach für uns. Da muss man auch geduldig sein und das auch nicht persönlich nehmen, sondern das ist einfach.
Was wahrscheinlich nicht immer ganz leicht ist.
Das fällt Wolfgang wesentlich leichter als mir. Ich bin auch, also ich kriege es auch hin, aber mir ist
Es ist schon so, dass man, also ich insistiere da auch nicht und sage, du musst jetzt mit uns reden, sondern also er soll merken, dass er angenommen wird, egal wie er ist, ja, dass er da keine, dass er sich nicht nach unseren Vorstellungen irgendwie bewegen muss. Manchmal ist das vielleicht für ihn schon zu viel, was wir wollen, vielleicht ist es aber auch okay. Also was ich immer denke, ist, dass die Schwierigkeit ist, wir müssen akzeptieren, er ist auf der einen Seite noch ein 13-jähriges Kind, weil er hatte keine Kindheit dieser Phase, und auf der anderen Seite ist er aber auch ein Erwachsener, der 3 Jahre lang alleine mehrere tausend Kilometer hinter sich gebracht hat. Das ist, also, und in dieser Mischung lebt er auch heute noch. Also er ist manchmal ganz, wenn er lacht, ist er der 13-Jährige, und wenn er sagt, das möchte ich nicht, ist er der 25-Jährige, der sagt, nee, also bitte, da müssen wir jetzt hier nicht drüber reden. Ich habe eine eigene Meinung. Ja.
Also im Moment redet Mohammed eher wenig in seinem neuen Zuhause und auch eher wenig mit seinen Pflegeeltern. Aber wenn er redet, das hast du mir erzählt, Ulrike, dann geht es immer wieder auch um Religion. Denn Mohammed ist Moslem und sein Glaube ist ihm offensichtlich sehr wichtig. Bevor wir näher dazu kommen, hören wir jetzt aber auch endlich mal was mit Mohammed persönlich zu tun hat, nämlich ein Song, der ihm gut gefällt. Was ist das?
Das ist ein Hit, ich glaube aus dem Jahr 2004 oder sowas, von Kevin Little, Turn Me On.
Und den hören wir jetzt. Als Mohammed sein Zimmer bei seinen Kölner Pflegeeltern bezogen hat, da war eine seiner ersten Fragen, in welche Richtung ist hier eigentlich Osten? Das wollte er wissen, weil er als gläubiger Moslem 5-mal am Tag in diese Richtung gewandt beten muss, will, also Richtung Mekka. Und die Frage jetzt an die Pflegeeltern Ulrike und Wolfgang, wie äußert sich denn Mohammeds Religiosität so im Alltag?
Ja, also natürlich zum einen oder als allererstes mit dem Essen, dass er natürlich am Anfang immer gefragt hat, was ist Rind, was ist Fleisch? Also wenn dann der Aufschnitt auf den Tisch kam. Und ja, Alkohol wird natürlich auch nicht getrunken. Also er hat schon sehr stark deutlich gemacht, dass ihm das alles wichtig ist. Wir sind da vielleicht etwas lockerer, aber wir haben das natürlich akzeptiert und auch ihm da diesen Raum gegeben. Ich habe mich auch sofort mit meinen muslimischen Freunden zusammengesetzt, um mal zu hören, ja, wie geht das, wie ist das, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, worauf muss ich achten, worauf muss der Mohammed achten. Also insofern ist das auch etwas gewesen, was ich gut fand, dass ich mich eben mit anderen Dingen auseinandersetzen muss, mit denen ich mich bisher auseinandergesetzt habe.
Und beten tut er eben dann auch in seinem Zimmer.
Genau, der betet kurz, immer wenige Minuten in seinem Zimmer. Man merkt das dann dadurch, dass er vorher etwas länger das Bad besetzt. Und da hört man es dann plätschern und dann weiß man, aha, jetzt ist es wohl Vorbereitung und dann, genau.
Als junger Moslem lebt er jetzt in einem doch immer noch christlich geprägten Land. Stellt er da manchmal auch Fragen, weil er was nicht versteht? Interessiert ihn das?
Also er hat eben auch am Anfang, das fand ich ganz bemerkenswert, bei einem der ersten Essen, die wir gemeinsam hatten überhaupt, hat er von sich aus das Thema auf den Tisch gebracht und fragte dann, ob man im Christentum, ob es bei den Christen auch Paradies und Hölle gebe.
Und mir fiel gerade, wo ich es gefragt habe, ein, du hast ja vorher gesagt, er fragt eigentlich gar nicht.
Genau.
Also wenn er dann was fragt, hat das natürlich eine ganz andere Strahlkraft.
Was wir allerdings am Anfang noch nicht wussten.
Also insofern. Also da hat er nach Hölle und Paradies gefragt.
Genau, so. Und dann habe ich gesagt, ja, so, das gibt's auch. Und also jetzt muss man wieder sagen, dass das ja alles auf einem sprachlich etwas mühsamen Niveau geht, aber es ging absolut. Und dann ging es so ein bisschen um irgendwie richtig und falsch bei Dingen. Und dann sagte er so, ja, aber es gäbe ja auch eine Religion, da wären Kühe, wären dann irgendwie Götter. Und das, nein, nein, dann macht er immer, wenn er was nicht gut findet, hat er immer so einen Schnalzlaut gemacht. Macht er dann, das wäre nicht gut. Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube eben, aber die Kühe sind jetzt auch keine Götter, sondern die werden verehrt als was Heiliges, als was
Bedeutendes. Er meinte vermutlich die heiligen Kühe im Hinduismus.
Ja, ja, genau. So. Und dann habe ich gesagt, das ist schon alles okay. Und die ganzen großen Religionen, sage ich glaube, die sind alle auf ihre Art richtig und so. Und das hat er sich dann auch angehört. Und dann hatte er noch irgendwie die Überlegung, wie viel er beten müsse. So, ich hatte den Eindruck, dahinter stand, dass er das jetzt nicht mehr weiß, weil ihm die Eltern das auch nicht sagen. Sagte dann irgendwie, ja, man weiß ja nicht, wie lange ich so am Tag jeweils dann beten muss und hatte dann für sich die Erklärung, die hat er einfach selber dann auch gefunden, er hätte mal gehört, dass es im Endeffekt auch so sein kann, dass wenn man dann wenn man nach dem Tod im Jenseits kann man das dann aber auch nachholen, hat er dann gesagt.
Also wenn man so Minuszeiten
genau.
im Gebet hat, dann ist das nicht so schlimm.
So, und das sind Themen, die er dann tatsächlich auf den Tisch gebracht hat, das haben wir dann auf dieser Ebene besprochen. Ja, und dann ging es wieder weiter.
Und sehr interessant finde ich auch ein Gespräch, das er mal mit eurem 20-jährigen Sohn geführt hat über Glauben. Worum ging es da?
Das war kurz, das hat er dann eben auch nur so, also der Sohn uns nur so ein bisschen wiedergegeben, einfach sagte, dass er dann gesagt hatte, ja, sagte der Karl und der Sohn sagte, ja, ich glaube irgendwie auch schon an Gott, ich glaube irgendwie so, ich bin konfirmiert und so und dies und das alles. Und dann hat Mohammed gesagt, ja, aber man kann ja nicht glauben, wenn man nichts dafür tut. So, also dieses 5-mal Beten und so, das ist bei ihm dann natürlich verwoben mit seinem Glauben.
Und sehr interessant fand ich auch, wie wir ihm Karneval näher gebracht haben und ich eben gesagt habe, ja, das hat eben auch was, also es gibt diesen Freudentermin Und also neben verschiedenen Gründen, warum es Karneval gibt, kommt danach eben auch eine Fastenzeit. Und Fastenzeit fand er dann interessant, weil er sagte, ja, Fastenzeit gibt es bei uns ja auch.
So, Ramadan.
Eben, genau. Und das ist schon auch, also er nimmt das auch alles wahr und kriegt das auch alles mit. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles sehr stumpf an ihm vorübergeht, aber es wechselt natürlich auch
in diesen Kontakten. Ja, und das scheint ihn ja besonders zu interessieren, so religiöse Dinge, ne?
Ja, es ist natürlich, was hat er aus seiner Heimat mitgebracht? Also kein Spielzeug, keine Fotos der Eltern, keine was auch immer. Das Einzige, was er dabei hat, ist eben irgendwo als Haltemoment und als Regularium ist eben die Religion.
Nach diesem Anschlag im fränkischen Ansbach in diesem Sommer, wo ein junger, offensichtlich radikalisierter Syrer in einem Zug mit der Axt auf Passagiere losgegangen ist, da werden viele sofort hellhörig, wenn sie von einem jungen Flüchtling hören, der in sich gekehrt ist, sich zurückzieht und dann außerdem noch ein frommer Moslem ist. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, hattet ihr da nicht auch schon mal Angst, dass Mohammed sich radikalisieren könnte?
Also sagen wir mal Angst nicht, aber ich finde das auch, es wäre blauäugig, da gar nicht drüber nachzudenken oder das komplett vom Tisch zu wischen. Also auch wenn es dann immer heißt, ja, wir konnten uns das bei dem gar nicht vorstellen und dann war es ja doch so, das habe ich dann auch im Kopf gehabt und auch ich kann es mir bei Mohammed auch überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß auch, dass er einmal aus der Schule kam er und sagte, er hätte jemandem auf die Nase gehauen. Das war im Ramadan, da war er ganz schlecht gelaunt, weil er nichts gegessen hat und hat uns das erzählt und hat dann gesagt im nächsten Satz, ich möchte niemanden schlagen. So, ich möchte niemandem Gewalt antun. So, das sind für mich dann erstens mal schöne Hinweise, wo ich dann denke, ja, dann ist ja auch schon mal gut. Und als das dann so akut in den Medien war, natürlich bin ich auch mal, als er nicht da war, in sein Zimmer gegangen und habe mal so ein bisschen rumgeguckt, so nach dem Klassiker, ob da die IS-Flagge irgendwo liegt. Ich habe aber nur Fußballbildchen gefunden und also ich finde es auch wichtig, dann sowas, wenn sich da dass man da irgendwie drauf achtet, wie sich das entwickelt, natürlich.
Ulrike und Wolfgang, Pflegeeltern des minderjährigen Flüchtlings Mohammed. Und wo sie sich auch mal Rat holen können, wenn sie im Umgang mit ihrem Pflegesohn nicht so richtig weiter wissen und wie sie sich mit anderen Flüchtlingseltern austauschen. Unter anderem darum geht es gleich weiter, gleich nach den Nachrichten. Mohammed, 17 Jahre alt, ein junger Afrikaner in Deutschland, der ganz alleine als Flüchtling hergekommen ist und heute bei Pflegeeltern in Köln lebt, bei Ulrike und Wolfgang. Und natürlich muss Mohammed wie jeder Minderjährige auch zur Schule gehen. Wie klappt das denn eigentlich?
Das klappt regelmäßig, das klappt gewissenhaft. Er macht das, weil er weiß, dass das wichtig ist. Es ist ihm wohl mehrfach auch gesagt worden, auch vorher schon, bevor wir ihn kannten, dass das wichtig ist, einen guten oder überhaupt einen Schulabschluss, sagen wir mal, einen Schulabschluss zu bekommen. Und da alles, was ihm da aufgetragen wird, was er zu tun hat, dann macht er das auch. Es hat da auch mal einen Motivationstief kurz gegeben, weil er dann zu früh aus einer Vorbereitungsklasse in eine reguläre Klasse verlegt wurde. Und auf einmal stand er vor Schulmaterial, das ihm erstmal nichts sagte. Also er musste dann auf einmal in Deutsch kleine Gedichte interpretieren und so weiter. Und das war leider sehr vorbei an der Realität und das hat ihn etwas demotiviert. Ansonsten ist er da sehr gewissenhaft und für die Hilfe, dass wir dachten, man könnte ihn noch ein bisschen mehr unterstützen, dann haben wir auch einen Nachhilfelehrer gefunden. Der war eine Empfehlung von der Flüchtlingsberatung von der Caritas. Das ist ein guter Mann, glauben wir, der selbst aus Togo stammt und sehr lange in Deutschland ist und der mit ihm jetzt ein bisschen Deutsch und ich glaube auch mal Mathe übt.
Also Schulerfolge hängen natürlich maßgeblich an der Sprache, ist ja klar. Wenn ich nichts verstehe richtig, werde ich kaum da irgendwelche Schulleistungen bringen können. Also das ist wirklich ein Schlüssel für vieles, für den Schulerfolg, aber natürlich auch für die Integration in Deutschland. Wie schätzt ihr das jetzt ein? Wo steht Mohammed da heute nach mehr als anderthalb Jahren in Deutschland oder noch mehr? Ich weiß gar nicht, wie lange ist er jetzt hier?
Ja, der Mohammed ist jetzt fast 2 Jahre in Deutschland, hat die ganze Zeit die Schule besucht. Also ich möchte das vielleicht auch noch mal etwas verstärken. Das ist mit ein Fluchtgrund für ihn gewesen, dass er nicht mehr die Schule besuchen konnte und dass er eben das gierig aufgesogen hat, dass er endlich wieder in eine Schule gehen kann und etwas lernen kann und seinen Bildungsstand erhöhen kann. Also das ist sicher alles eine schwierige Situation. Er geht regelmäßig regelmäßig zur Schule, natürlich ohne unsere Aufforderung, sondern das ist eher im Umgekehrt. Also er sucht die Schule. Sein Status ist vielleicht in der Schule nicht besonders gut, aber im Vergleich mit allen anderen, aber die Lehrerin ist sehr zufrieden mit ihm und er wird einen ordentlichen Abschluss bekommen und der ist dann die Basis für eine weitere Ausbildung in Deutschland.
Habt ihr das Gefühl, dass es für ihn sehr frustrierend ist, wenn er da doch verständlicherweise relativ schlechte Noten einfährt?
Phasenweise ja, glaube ich. Also ich glaube, dass er sich am Anfang eben super angestrengt hat und als dann die Noten wegen dieses Klassenwechsels dann auf einmal wieder so in den Keller gingen, hat er mir einmal gesagt irgendwie, ja, man kann nicht von jetzt auf gleich das alles so lernen. Man muss sich da auch irgendwie Zeit geben. So. Und ich glaube, da hat er sich selbst den Druck so ein bisschen genommen und das ist ja auch ein guter Selbstschutz. Und
das klingt eigentlich sehr reif, ne?
So, das ist eben. Also wir stellen eben auch wirklich fest, dass er zu so Lebensthemen ganz gut orientiert ist und da eigentlich auch ganz reife Dinge von sich gibt. Und ja, hier wie auch wieder jeder 17-Jährige, man lernt vielleicht nicht so gerne Vokabeln und so weiter und da muss er seinen Weg finden, dass das halt doch mal macht.
Jetzt müssen wir ja wirklich nochmal sagen, es ist tatsächlich eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, da einem jungen Mann aus einer so anderen Kultur, dazu noch in einem schwierigen Alter, möglicherweise auch traumatisiert gerecht zu werden. Gibt es da jetzt eine Stelle, gibt es Personen, von denen ihr euch Rat und Unterstützung holen könnt?
Ja, vor allen Dingen die Vormünderin, wie das so schön heißt, die ihm vom Amts wegen zugeteilt wurde. Eine Frau, die wir sehr schätzen und mit der er auch einen guten Kontakt hat, einen guten Draht hat. Die ist unsere erste Ansprechpartnerin. Und dann hat es eben, was er gerade noch mal kurz sagte, gibt es die Flüchtlingsberatung von der Caritas, die gute Leute hatte, so hat und wo eben Vermittlungen stattfinden. Und da gibt es auch mal eine Fortbildungsveranstaltung, die ganz hilfreich ist, so.
Ja, und wir haben uns mit anderen Eltern eigentlich auch kurz geschlossen und ein regelmäßiges Treffen verabredet, wo wir eben ja über unsere Sorgen und Abläufe und Erlebnisse berichten können und merken, dass es da absolut ähnliche Entwicklungen gibt und das hilft schon auch ganz gut, dass man eben weiß, worüber man spricht. Das erleben ja dann die anderen auch.
Also was ich jetzt auf jeden Fall rausgehört habe, ist, ihr braucht ja doch eine Menge Geduld und natürlich doch auch ein großes Maß an Empathie. Ihr versucht euch ja auch einzufühlen in das, was der Mohammed da durchmacht und warum der sich manchmal so verhält, wie er sich verhält. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das nicht jeder schafft.
Ja, also ich habe ja zwei Kinder relativ erfolgreich groß gekriegt und dann habe ich gedacht, den kriegen wir auch noch groß. So, das fand ich jetzt nicht so, also ich hatte da Spaß dran an dieser Aufgabe.
So, ich glaube, was eben die Gefahr sein könnte, dass man dann daran, ja, wobei man das auch nicht Scheitern nennen sollte, glaube ich, sondern da muss jeder auch finden, wie er damit umgehen kann und ob er damit zurechtkommt. Ich glaube eben, eine Gefahr ist eben tatsächlich dieses, dass man ein bestimmtes Bild vorher im Kopf hat und vielleicht dieses Bild hat, man schenkt einem armen Kind, jetzt mal ganz platt formuliert, ein wenig Nestwärme und im Extrem oder im besten Fall ist das Kind dafür auch total dankbar und kann das jeden Tag irgendwie zeigen, so dass man dann auch immer was zurückbekommt. Es wird dann ja auch immer so gesagt, irgendwie ja, aber man bekommt ja was zurück. Ja, man bekommt was zurück, aber eventuell ist das nicht sofort auf dieser emotionalen Ebene, sondern es ist eine Horizonterweiterung. Wir haben, glaube ich, nie so viel über die Zusammenhänge in der Welt nachgedacht, wie seitdem Mohammed bei uns ist. Und das ist eine, man darf, ja, auf der Ebene ist das irgendwie sehr wichtig oder auch sehr bereichernd, was diese emotionale Seite oder irgendwie so ein vermeintlich romantisches Bild angeht, da muss man eben Abstriche machen und das muss man aushalten können.
Also man muss eine gewisse Krisentoleranz auch mitbringen.
Ja, also man muss geduldig sein, man darf nicht so viele Ansprüche haben oder überhaupt keine Vorstellung haben, was passieren könnte. Ich finde, eine gewisse Regelmäßigkeit im Alltag hilft da weiter. Das tun wir. Wir sehen uns jeden Tag. Wir sehen uns jeden Tag mehrmals. Ja. Also das ist alles für mich in Ordnung. Was ich noch vielleicht sagen möchte zu dem, also wir werden ja auch bei Treffen mit anderen Freunden und Bekannten, werden wir ja auch immer darauf angesprochen. Und das ist sehr interessant, wie neugierig und wie interessiert andere sind, wie das abläuft, was da passiert. Und allein diese Gespräche, also die Situation, dass das eigentlich eine ganz, ich will nicht sagen eine einfache, aber eine ganz normale Sache ist, das finde ich, ist wichtig und dass das in die Welt getragen wird.
Ulrike und Wolfgang heute zu Gast in der Domradio Sternzeit, weil sie nämlich als Pflegeeltern einen jungen Flüchtling betreuen. In Vertretung sorgen, so heißt unsere Sendung heute. Wir haben schon gehört, dass da vieles auch mal schwierig ist. Also dass das für den fremden Jungen Sorgen auch wirklich des Öfteren Sorgen mit sich bringt. Trotzdem, auch das ist ganz klar geworden, bedauern Ulrike und Wolfgang ihre Entscheidung für Mohammed nicht. Warum, das bringen wir gleich zum Schluss der Sendung nochmal auf den Punkt. Der Pflegesohn aus Afrika sitzt lächelnd am Frühstückstisch, begrüßt freudig seine Pflegeeltern, plaudert über dies und jenes und erzählt dann noch, was ihn an diesem Tag in der Schule erwartet. Eine idyllische Szene aus dem Leben einer etwas anderen Familie, aber eine Szene, wie sie im Alltag von Ulrike und Wolfgang mit ihrem Pflegesohn Mohammed eher nicht vorkommt. In Wirklichkeit ist der in letzter Zeit eher schweigsam gewesen, hat sich gerade in den letzten Monaten nochmal zurückgezogen. Und natürlich ist es eine berechtigte Frage, zu denken, ob ihr dann nicht manchmal doch das Gefühl hattet, ihr kommt so gar nicht an den Rand, das ist doch irgendwie enttäuschend.
Also ich weiß, ich muss sagen, dass wirklich gerade diese Situation, dass jemand am Tisch sitzt und wenig sagt, genau die gleiche ist, wie die eben auch mit dem Sohn des Hauses vorkommen konnte oder wie ich sie auch erlebt habe vor ein paar Jahren noch. Oder wir beide machen da, glaube ich, einfach überhaupt nicht mehr die Unterscheidung. Den Unterschied irgendwie, ach so, ja, der könnte jetzt ja mal was erzählen. Schließlich haben wir den hier reingenommen in unsere Wohnung. Das kommt einem nicht mehr in den Sinn. Also klar gibt es eben Momente, wo man denkt, ach, das wäre ganz schön, wenn einer da dankbar irgendwie aus seiner Heimat berichtet und vielleicht noch Spezialitäten des Landes parat hat. Aber wenn, ja, es ist, wie es ist und das ist nicht schlechter und nicht besser. Es sind alles Menschen, die man auf ihre Art annehmen muss.
Das finde ich schon. Das heißt, ihr ertappt euch tatsächlich wirklich nicht bei so Gedanken wie, Mensch, wir tun doch jetzt wirklich alles für dich. Warum kannst du nicht einfach mal ein bisschen nett sein?
Also für mich ist das nicht so. Also ich denke,
für mich schon.
Also ich denke, wir haben in einer gemeinschaftlichen Aktion diese Aufgabe übernommen. Und das ist ja kein, da gibt es kein Umtauschrecht, ja. Und das finde ich aber auch gut daran. Also es ist ja nicht so, dass, also ich sage, das Positive, was für mich da entsteht, ist ja nicht das, dass er mir etwas von sich erzählt, sondern dass ich mich verändere. Dass ich merke, was geht, was nicht geht, wie mein Horizont sich erweitert, wie Informationen über sein Land oder überhaupt über Afrika oder überhaupt über den Unterschied zwischen den wirtschaftlichen Situationen in Europa und Afrika und warum das Ganze so passiert, dass wir uns darüber Gedanken machen. Das finde ich eigentlich das Gute, was er auf die Art und Weise in uns erzeugt. Das ist das, was für mich positiv dabei ist.
Ulrike, du hast ja eingangs schon mal gesagt, dass du da auch, als es darum ging, Bürgerkriegsflüchtling versus Armutsflüchtling, dass du da eine ganz unbekannte Seite an dir entdeckt hast. Jetzt hast du ja gesagt, ich merke schon, dass mich das irgendwie manchmal verletzt, wenn der so abweisend ist.
Ja, verletzt ist schon auch wieder sehr viel. Es gibt so Momente wie zum Beispiel, also ich erinnere mich, dass gestern irgendwie hatte ich was zu essen gemacht und dann habe ich gesagt, kannst du dir dann nehmen? Und dann hat er es genommen. Dann hatte ich ihm schon, weil das was war, wo man noch Parmesan zunehmen konnte, hatte ich den halt mit auf den Tisch gestellt. Und dann kam ich irgendwann hinterher wieder und hat er seine Sachen weggestellt. Der Parmesan stand da halt noch dann. Ne? Den hat er dann eben nicht weggetan und dann habe ich so gedacht, siehst du, das ist so ein bisschen so, alles, was man gibt, aber es wird nicht wahrgenommen. So, ne? Das war so ein bisschen so ein kurzes Grundgefühl, so ein ganz kurzer Moment. Und dann ist das aber auch wieder vorbei. Und dann denke ich, ja, meine Güte, so ist es.
Und worauf ich jetzt hinaus wollte, weil wir jetzt schon bei der Frage sind, wie hat Mohammed schon jetzt, nach nicht mal einem Jahr mit ihm, euch auch verändert, dass man eben auch doch ganz existenzielle Dinge über sich selbst lernt.
Ja, über sich, man relativiert sich natürlich auch sehr stark. Also das, was man auch von Auslandsreisen immer so sagt, dass man dann einen ganz anderen Blick auf sich selbst bekommt, das würde ich hier auch sehen, dass man sich eben relativiert, dass man sieht, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Lebens, die nebeneinander auch, vor allen Dingen, wenn das jetzt gerade nebeneinander existiert, ist es auch in Ordnung. Die Gelassenheit und die den weiten Horizont, der kann nie weit genug werden. Und das passiert eigentlich in dem täglichen Leben, dass der sich immer mal wieder erweitert.
Horizonterweiterung hattest du auch schon gesagt, Wolfgang. Ne?
Ja, also ich finde, im Gespräch mit Freunden taucht oft der Hinweis auf, dass wir mutig sind. So sehe ich das gar nicht. Also wir sind nicht mutig, sondern wir setzen, sagen wir mal, die Idee einer Öffnung sehr konsequent fort und laden einen ein, der uns
fremd
ist, aber er ist uns nicht mehr fremd. Also mir ist er nicht mehr fremd. Natürlich ist er vielleicht ein bisschen maulfaul und vielleicht ist er auch ein bisschen muffig und vielleicht nimmt er auch nicht die Kommunikation auf. Er ist auch kein Fan vom 1. FC Köln geworden. Nicht mal das. Also das ist alles völlig in Ordnung. Das kann mir, also mindestens mir hilft es oder uns hilft es auf jeden Fall weiter und es bietet die Chance, die Welt viel offener zu sehen.
Ulrike, du hast mir auch wieder im Vorgespräch schon gesagt, wir mussten unsere Vorstellung von helfen neu denken. Was genau meint ihr damit?
Also helfen, also vielleicht ist helfen sogar inzwischen falsch als Wort, aber eben dieser Gedanke, den ich da am Anfang hatte, als dieses Telefongespräch kam und dass ich dann so dachte, ja, warum will ich das eigentlich und warum finde ich das jetzt komisch, wenn es auf einmal heißt, ein Armutsflüchtling, dass man eben auch sich selbst immer so ein bisschen bestärken will oder bestätigen will. Also dass man auch fürs Ego was tut, wenn man hilft. Und das war mir in dem Moment erstmal, war mir das so ein bisschen weggebrochen, weil ich irgendwie dachte, wenn ich jemanden nicht aus dem allertiefsten Kriegswirren ziehe, dann ist meine Hilfsleistung nicht groß genug, so zum Beispiel. Und das ist aber meine Vorstellung. Das ist ja nicht so. Der junge Mann, der da gekommen ist, der brauchte das auch. Und ich sehe das jetzt eben auch gar nicht als so ein Helfen auf zwei Ebenen, sondern ich sehe uns vielmehr auf Augenhöhe beide. Also er ist mir genauso fremd, wie ich ihm fremd bin. Und das ist alles eine Ebene eigentlich. Und wir versuchen uns auf dieser Ebene nach unseren Möglichkeiten anzunähern. Und das empfinde ich auf Augenhöhe und das ist vielleicht der Unterschied zu dem, was man vorher dachte, wo man dachte, ich ziehe jemanden, weil ich stärker bin, ziehe ich den Schwächeren aus dem Dreck und das ist es.
Nein, also für mich habe ich immer das Wort begleiten eigentlich gefunden, weil wir begleiten den auf seinem weiteren Weg und wo der hingeht, das schauen wir mal, aber wir sind in der Nähe.
Nach der Erfahrung jetzt, würdet ihr sagen, dass das die beste Lösung für junge, unbegleitete Flüchtlinge ist, in einer deutschen Pflegefamilie unterzukommen oder könnten vielleicht andere Formen, wie zum Beispiel betreutes Wohnen unter Altersgenossen, vielleicht auch doch die bessere Alternative sein?
Ja, besser. Das ist wahrscheinlich alles sehr individuell. Also das sollte es auf jeden Fall geben. Also dass die Pflegefamilie jetzt irgendwie das Nonplusultra ist, muss von Fall zu Fall geguckt werden. Und da gibt es eben, was wir jetzt schon auch besprochen haben, einige Hürden und Vorstellungen, die man vielleicht auch ablegen muss. Das sollte vielleicht, wenn das jetzt langfristig irgendwie so weiter organisiert wird, sollte man da vielleicht auch die anderen Möglichkeiten weiter bedenken und auch fördern oder gucken.
Also ich möchte nicht sagen, der Sprung ins kalte Wasser, aber so ein ganz klein bisschen sind wir hier die erste Generation, jedenfalls fühlen wir uns so als die erste Generation, die jetzt unbegleitete jugendliche Flüchtlinge aufgenommen haben. Und die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, und wir haben jetzt, sage ich mal, wir für uns haben eine ganz positive Erfahrung. Es gibt aber auch andere, die da nicht ganz so glücklich mit waren. Also das wird dann irgendwie weitere Formen der Aufnahme ermöglichen. Aber das sollte auf jeden Fall mit dabei sein.
Wolfgang und Ulrike waren das, Pflegeeltern eines jugendlichen Flüchtlings aus Afrika in Köln. Unsere Domradio Sternzeit in Vertretung sorgen, die geht jetzt schon zu Ende. Wir wünschen euch und Mohammed, dass er eine gute Zukunft haben wird, wie auch immer die aussehen wird. Vielen Dank, dass ihr da wart und so viel erzählt habt, auch sehr Persönliches. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wie immer, wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, domradio-sternzeit.de, da steht auch der Podcast. Ich bin Hilde Regenhüter und ich kann unsere Gäste nicht nach Hause gehen lassen, ohne den letzten Musikwunsch von Wolfgang noch zu erfüllen.
Ja, das ist Blackbird von den Beatles bzw. Paul McCartney, ein Lied, was er geschrieben hat als Reaktion auf eine Situation in den späten 60er Jahren in Amerika, wo eine schwarze Bürgerrechtlerin für ihre Rechte gekämpft hat und sich eingesetzt hat. Und er hat dazu eben dieses Lied geschrieben, Blackbird.
Das haben wir jetzt. Vielen Dank.